Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln. Wir befinden uns mitten in den Osterferien, auch in einer kleinen parlamentarischen Pause. Und heute wollen wir nicht über die letzte Sitzung des Untersuchungsausschusses reden, sondern über die letzten Sitzungen. Und zwar über alle seit Juni 2023. Und der Grund für diese kleine Sonderfolge ist ein ganz einfacher. Hier begrüßen euch wie immer Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, und
André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln und Sprecher für die Grünen im Untersuchungsausschuss. Und wir sitzen hier zusammen, weil wir vorerst mit der letzten Befragung der momentanen Polizeipräsidentin, Frau Slowik, den Bereich der Polizeizeugin verlassen werden, beziehungsweise den Bereich der Polizeizeugin, die sich mit dem Neukölln-Komplex und der rechtsextremen Straftatenserie direkt befasst haben. Wir haben noch Einzelne, die wir nachhören werden. Wir werden auch, wenn wir zu Burak Bektaş und Luke Holland kommen, noch Polizistinnen hören. Aber die sich dann immer mit speziellen Themen befasst haben, eben mit dem Mordfall oder später vielleicht auch noch mit der Führung von Vertrauenspersonen. Aber den Großteil derer, die die Ermittlungen im Neukölln-Komplex durchgeführt haben und in der Straftatenserie oder eben in Führungsverantwortung dafür waren, die haben wir jetzt gehört und können aus diesem Bereich auch erste Schlüsse ziehen.
Um diese ersten Schlüsse soll es heute nämlich gehen. Wir blicken zurück auf die letzten 14 Sitzungen seit dem 23. Juni letzten Jahres. Da haben wir quer durch die Polizei gefragt. Das waren Abschnittsbeamte der EGREX, der OGREX. Wir hatten genauso Ermittler aus dem LKA sowie Führungspersönlichkeiten bis eben hin in der letzten Sitzung die beiden PolizeipräsidentInnen und blicken jetzt mal zurück. Was konnten wir denn aus diesen Befragungen mitnehmen? Wie hat sich die Polizei präsentiert? Wo wurden Anhaltspunkte, die wir bereits hatten, bestätigt? Welche neuen Erkenntnisse haben wir gewonnen? Und wo gab es vielleicht auch den ein oder anderen Widerspruch zwischen den einzelnen Aussagen? Vielleicht fangen wir gleich mal an mit unserem Blick auf die große Straftatenserie. Ich erinnere mich noch sehr gut, als wir den Untersuchungsausschuss eingesetzt haben. Da ging es ja auch anhand der Berichte der Sonderermittler und davor der BAO Fokus immer um so eine Zahl von um die 70 Straftaten. Wir hatten ja schon von den Betroffenen in den Sachverständigenanhörungen und den damaligen Zeugenbefragungen gehört, das sind schon auch einige mehr. Und es ist nicht nur eine Serie ab dem Jahr 2014 oder 2016, 2018 gewesen, sondern diese rechtsextremen Netzwerke in Neukölln, die gibt es eigentlich schon seit Anfang der 90er Jahre. Und wir haben aber durch die Befragung der Polizei gemerkt, dass das dort auch zumindest in Teilen schon bekannt war.
Ja, du hast es angedeutet, seit Anfang der 90er Jahre gibt es diese rechtsextremen Netzwerke. Die jetzt Tatverdächtigen sind seit 2000, 2001, 2002 auch schon in diesen Netzwerken aktiv. Wir haben insbesondere dann im Beginn unseres Untersuchungszeitraums ab 2009 nochmal eine starke Häufung, und das schlägt sich eben auch im LKA nieder. Du hast es gerade angedeutet. Wir haben Sachbearbeiter gehabt, der in den Jahren 2012, 2013 verantwortlich war und der ganz klar gesagt hat, schon kurz nachdem er seine Tätigkeit aufgenommen hat in dem Zuständigkeitsbereich für Neukölln, war ihm klar, dass es da einen Seriencharakter gibt, dass es da einen festen Täterzusammenhang gibt, der für Taten verantwortlich ist und der das auch schon mehrere Jahre vorher war, ohne dass er jetzt für die Ermittlungen dieser Jahre verantwortlich war, weil er da einfach nicht im Staatsschutz in dem Bereich eingesetzt war. Aber wir können sagen, wir haben auch Unterlagen vorliegen, dass spätestens 2012 dieser Seriencharakter und auch dieser Strukturcharakter mit Bezug auf Netzwerke wie den Nationalen Widerstand Berlin oder die Freien Kräfte Berlin-Neukölln im LKA ganz klar gesehen wurde und auch kommuniziert wurde. Wenn man sich aber anguckt, ich habe jetzt über einen Sachbearbeiter geredet, der Kommissariatsleiter im zuständigen LKA 532 sah das auch so. Und umso weiter man in der Hierarchie nach oben geht, umso mehr merkte man, dass dann doch eine Unterschätzung der rechtsextremen Szene zu dem Zeitpunkt stattfand und des Problems und eben dieser Seriencharakter weiter oben im LKA schon nicht mehr gesehen wurde. Also ich sag mal so, Leiter des LKA, der Polizeipräsident Kant ist letzte Woche aufgetreten und da hat man doch deutlich das Gefühl gehabt, dass er einfach, dass ihm nicht präsent war, welche Relevanz diese rechtsextremen Netzwerke schon so früh hatten. Er hat es immer erst als Problem beschrieben, was zum Ende seiner Amtszeit eben Richtung 2016 und dann mit der Einsetzung EG Resin und so solche Geschichten in Jahren 17 und 18 als relevant betrachtet wurde.
Und das merkt man dann auch in der polizeilichen Arbeit, denn die unterscheidet sich doch sehr wohl in den Jahren ab 2017 und vor 2017. Also nicht nur wurde ja der Seriencharakter nicht erkannt, auch wurde die Bedeutung dieser Straftaten oftmals, naja, sagen wir, runtergespielt, zumindest in der Form, dass man mehr oder weniger schulterzuckend daneben stand und gesagt hat, ja, wir wissen hier auch über Hunderte von Sachbeschädigungen, Schmierereien, von Angriffen, aber gut, was will man denn da machen? Tatverdächtige finden. Wir wissen zwar ungefähr, wer es war, aber das ist uns an der Stelle einfach nicht gelungen. Und die tatsächliche Bündelung auch als Serie und auch wirklich ein sehr großer Personenansatz, der ist dann tatsächlich erst ab der EG Resin und der BAO Focus erfolgt und auch erst dann wurden auf doch recht offensichtliche Bedarfe wie Fallbearbeitungssysteme, wir hatten das hier in den letzten Folgen sehr oft von dem Programm CASA auch eingesetzt, die waren vorher schlicht nicht vorhanden, beziehungsweise es gab keine Beamtinnen und Beamten, die die entsprechend bedienen konnten. Also über mehrere Jahre wusste man schon bei der Polizei, hier liegt einiges im Argen, aber die politische Prioritätensetzung, die kam dann auch erst mit dem Druck der Öffentlichkeit, eigentlich so richtig erst auch mit den zwei Brandanschlägen auf den linken Politiker Ferhat Kocak und den Buchhändler Heinz O.
Und wenn du sagst, es war bekannt, ich habe gerade darüber gesprochen, auf Sachbearbeiterebene, Kommissariatsleiterebene gab es auch die Erkenntnis, da wurden auch Anregungen gemacht, Stichworte Strukturermittlung oder kriminelle Vereinigung noch als Vehikel für weitere Ermittlungsmaßnahmen zu nehmen. Das ist nicht umgesetzt worden und ich würde vielleicht den Übergang da wählen zu einer Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, denn die hat, das ist eine Kontinuität aus diesen 14 Sitzungen und die Befragung, dass die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, sagen wir mal, herausfordernd sich gestaltet hat für das LKA, weil immer wieder Anregungen zu Beschlüssen, zu weiteren Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, Akten liegen gelassen wurden, die eigentlich anklagereif aus Sicht des LKA übergeben wurden und dann monatelang nichts passiert ist und bei ganz vielen Verfahren auch einfach keine Rückmeldung ans LKA ergangen ist, ob die von der Staatsanwaltschaft weiterverfolgt wurden oder nicht.
Nun ist es ja auch erstmal gut, die Staatsanwaltschaft hat ja als Herrin des Ermittlungsverfahrens auch einen Blick darauf zu richten, welche Maßnahmen sind überhaupt rechtlich zulässig, welche können wir treffen, aber es hat sich ja nicht allein darauf beschränkt, aus rechtlichen Gründen Maßnahmen der Polizei abzulehnen. Nein, wir haben bisher tatsächlich den Eindruck, dass dort auch zumindest durch Unterlassen dazu beigetragen worden ist, da Fälle liegen zu lassen, auch weil man es vermeintlich als Bagatelldelikte eingestuft hat. Aber wenn es dann eben tatsächlich dazu führt, dass da kistenweise Verfahren in die Staatsanwaltschaft geschleppt werden und dort dies eben nicht als Serie behandelt wird, sondern auseinandergerissen, dann ist es auch wenig verwunderlich, dass es dort sehr schnell in Einstellungen gemündet hat. Und auch haben wir einige offene Fragen, die wir dann in den Befragungen der Staatsanwaltschaft auch thematisieren müssen, was zum Beispiel aus Hinweisen geworden ist auf konkrete Tatverdächtige. Ich erinnere hier an einen Neonazi, der das mutmaßlich im Garten einer Betroffenen gestanden hat. Diese Info auch beim LKA angelandet ist und dann auf dem Weg vom LKA zur Staatsanwaltschaft oder bei der Staatsanwaltschaft versickert ist.
Und nur um das nochmal zu beispielhaft zu beschreiben, was du als Auseinanderziehen von Fällen beschrieben hast, da ist das LKA mit 8, 9, 10 Fällen hingekommen, hat gesagt, hier, diese Fälle, wir haben Tatverdächtige, die sind im Prinzip ein Tatkomplex und dann ist in der Staatsanwaltschaft der leitende Oberstaatsanwalt hingegangen und hat gesagt, nee, Das sehen wir so nicht oder aus welcher Erwägung auch immer, die wir uns dann schildern kann in der Befragung, ihn dazu geführt haben, zu sagen, diese Fälle werden von unterschiedlichen Staatsanwälten betrachtet und auch in unterschiedlichen Verfahren geführt, was natürlich dann, sagen wir mal, die Schwere der Kombination der Taten nicht mehr ausreichend würdigt. Auch die einheitliche Aussage aller Polizisten, die wir befragt haben, war, sobald die Generalstaatsanwaltschaft 2020 das Verfahren übernommen hat, sind diese Probleme abgestellt worden. Da gab es diese Probleme nicht mehr, sondern da fand von Anfang an eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen LKA und Staatsanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft statt und konnten die Ermittlungen auch vorangetrieben werden, die ja am Ende auch in der Anklageerhebung im Fall der beiden Brandstiftungen gemündet hat.
Und immer wieder dabei im Fokus zwei Staatsanwälte, zum einen der Oberstaatsanwalt F sowie der Staatsanwalt S. Das werden sich ja auch noch spannende Befragungen, weil hier wohl auch nach den Befragungen der Polizei mit die meisten offenen Fragen bestehen. Eine andere Frage, die wir nicht klären konnten und die bis heute unbeantwortet bleibt, ist die der möglichen durchgestochenen Informationen an Polizeibeamte zu möglichen Einsätzen, die dann von innerhalb der Behörde möglicherweise auch an Rechtsextreme weitergegeben worden sind. Was war denn da der Stand, André?
Ja, diese Frage hat der Leiter der EG Resin aufgeworfen und sie wurde auch so vom Leiter des Kommissariats, das zuständig war im LKA, mit aufgeworfen, ob im Rahmen insbesondere von operativen Einsätzen, also Observationen, Überwachungsmaßnahmen in Südneukölln, um die Tatverdächtigen auf frischer Tat zu ertappen, ob es da möglicherweise die Information, dass diese Einsätze stattfinden, an die Tatverdächtigen gegangen sind oder ans Umfeld der Tatverdächtigen. Denn was auffällig war, immer wenn die Polizei in diesen Jahren auf der Straße war, also wir reden hier 17, 18, frühes Jahr 19, sind die Tatverdächtigen zu Hause geblieben, haben nichts unternommen, sondern, haben den Abend vor dem Fernseher verbracht. Und in den Nächten, wo die Polizei nicht auf der Straße war, sind dann immer wieder weitere Brandanschläge, weitere Sachbeschädigungen etc. vorgefallen, sodass gerade die Einsatzstrategie nicht aufgegangen ist und was bei der Vielzahl der Einsätze, die in dieser Zeit durchgeführt wurde, dann eben doch auffällig geworden ist. Und da stellte sich die Frage, ist hier eine Information weitergegeben worden? In der Folge wurden dann auch der Kreis der Wissenden immer weiter verringert. Also da wurden die anliegenden Abschnitte außerhalb Hudos nicht mehr informiert. Dann wurden nur noch Dienstkräfte aus anderen Bundesländern oder von der Bundespolizei eingesetzt, keine Dienstkräfte mehr aus Berlin, sowohl aus dem LKA, Bereitschaftspolizei etc. wurden nicht mehr eingesetzt für diese Maßnahmen, um eben den Kreis derer, die in Berlin darüber informiert waren, dass sie stattfinden, sehr, sehr klein zu halten. Dies ist noch ein offener Strang, den wir in den weiteren Befragungen und Aktenstudium weiterverfolgen werden.
Wobei man an der Stelle ehrlicherweise sagen muss, dass wahrscheinlich relativ schwer wird, da noch tatsächliche Beweise dafür zu finden, in welcher Form und wem gegenüber das passiert ist. Denn natürlich solche Durchstechereien findet man nicht in den herkömmlichen Polizeiakten. Die Linke war zum Beispiel in der Pressekonferenz, die wir genau zu diesem Komplex als Ausschuss auch nochmal gemacht hatten, sehr, sehr deutlich und hat das an der Stelle auch als Fakt dargestellt. Und ich gebe dir recht, André, man muss eigentlich auch schon irgendwo davon ausgehen, dass da nicht alles richtig gelaufen ist, wenn auch bei Kräfteansätzen von teils mehreren hundert Personen über einen längeren Zeitraum genau dann nichts passiert, wenn die Polizei hinschaut. Da bleiben zumindest einige Fragezeichen da, aber zumindest Stand Aktenlage und Stand Befragung bleibt einfach bisher der Verdacht weiter im Raum stehen.
Ich würde vielleicht zu einem anderen Bereich weitergehen, wo wir auch noch offene Fragen haben. Und das ist die Frage, inwiefern sogenannte Vertrauenspersonen, also Dritte aus dem jeweiligen Milieu, die von der Polizei dafür bezahlt werden, Informationen an sie weiterzugeben, inwiefern die in der Neuköllner Szene eingesetzt waren. Wir wissen, dass sie eingesetzt waren bis ungefähr 2013. Dann fanden auch aus den Lehren der Selbstenttarnung des NSU ein großer Wechsel des V-Personenwesens in Berlin statt. Ein großer Wechsel der Herangehensweise, der Richtlinien, die dazu stattfanden. Wir wissen, dass bis 2013 in Neukölln verschiedene Personen aktiv waren und dass es auch einen ganzen Wust an Informationen gab, wo eher das Problem war, dass im LKA keine Übersicht darüber bestand, welche Informationen vorliegen. Was danach war, ist bisher auch ein offener Strang. Es gab einzelne Anwerbeversuche, ob die erfolgreich waren, wissen wir nicht. Und Stand jetzt würden wir auch mal hinter den Nutzen dieses Instruments V-Personenwesen in diesem konkreten Fall weiterhin ein großes Fragezeichen setzen. Weil, wie gesagt, in dem ersten Zeitraum gab es diese Personen zwar, aber wir haben bisher keinen Hinweis daraus, dass aus den Informationen auch konkreter Nutzen für die Ermittlungen entstanden ist. Und ob es im weiteren Verlauf noch solche Fälle gab, versuchen wir herauszufinden.
Durchaus einen interessanten Beifang, wenn man das so nennen möchte, hatten wir da tatsächlich auch in den Befragungen, weil auch das V-Personenwesen wurde ja nach der Selbstenttarnung des NSU überprüft und auch massiv heruntergefahren. Gleichzeitig haben wir in diesem ganzen Zeitraum nach der NSU-Enttarnung die Veränderungsprozesse auch im LKA hinterfragt. Dort wurde die Hälfte des Personals in einem sehr knappen Zeitraum ausgetauscht. Da haben wir in der letzten Folge auch nochmal ausführlicher darüber berichtet. Aber da war einfach ein nach außen gerichtetes Ziel, frischen Wind in das LKA reinzubringen, wohl so schlecht umgesetzt, dass dort einfach noch mehr Kopfwissen verloren gegangen ist, die Wissenstransfers nicht geklappt haben. Also alles, was ohnehin schon aus den Befragungen als durchaus problematisch zu betrachten ist, wurde in einer Maßnahme, die aufgrund der Selbstenttarnung des NSU getroffen worden ist, hier zum Nachteil der Ermittlungsarbeit im polizeilichen Staatsschutz umgesetzt. Ich würde sagen, nach all dem, was wir gehört haben, war das vielleicht eine gute Idee, aber die Umsetzung hat dem LKA mehr geschadet als genutzt.
Und an dieser Umsetzung haben sich auch einige generelle Fragen im Personalbereich festgemacht. Das ist insbesondere die Frage des Wissenstransfers. Hier überhaupt nicht existent in dem von dir beschriebenen Personalaustausch, aber auch prinzipiell ein Problem. Quasi jede Führungskraft, die wir befragt haben, hat angegeben, keine Übergabe vom Vorgänger oder der Vorgängerin gehabt zu haben. Wenn dann höchstens eine kurze Übergabe, die sich auf die Personalführung bezog, aber nicht auf inhaltliche Fragen. Und somit hat man immer wieder Personen, die in den Bereich reingekommen sind, die über praktisch keine Vorkenntnisse im Bereich Rechtsextremismus verfügt haben, die auch häufig über keine Vorkenntnisse im Bereich Staatsschutz verfügt haben. Das kulminiert ein bisschen im von dir beschriebenen Personalaustausch, aber ist auch bei allen anderen Entwicklungen seitdem ein laufendes Problem in der Art, wie insbesondere Führungskräfte in der Polizei Berlin eingesetzt werden, inwiefern die rotiert werden, dass da eine, zumindest von aus unserem bisherigen Einblick, eine überzeugende Konzeption und eine überzeugende Umsetzung dieses Verfahrens nicht stattfindet.
Die Umsetzung von Konzeptionen ist auch ein wunderbares Stichwort, denn als schon eine zentrale Erkenntnis aus den Befragungen der Polizei würde ich mitnehmen, dass es durchgehend eine sehr, sehr große Kluft zwischen Theorie und Praxis gab. Also egal, ob Spurensicherung, ob Einsatzkonzeptionen gegen Rechtsextremismus, Handreichungen, wie man vorzugehen hat, Kommunikation mit Betroffenen, Wissenstransfer, Durchführung von Sicherheitsgesprächen. Überall da gab es schon auch Personen, die sich da viele Gedanken gemacht haben, Konzepte erarbeitet haben, Strategien aufgeschrieben haben. Die waren dann aber meistens da, wo sie hätten ankommen müssen, nämlich beim ersten Angriff, also bei der Spurensicherung am Tatort, bei den Beamten und Beamtinnen in den Abschnitten, bei den Sachbearbeitern, meistens einfach kaum präsent. Also das, was man sich eigentlich konzeptionell vorgenommen hatte, das mag zwar auf dem Papier oftmals gut ausgesehen haben, in der Praxis war es nicht relevant oder gar nicht bewusst.
Ja, und das verbindet sich auch damit, dass es, glaube ich, an vielen Stellen eine Diskrepanz zwischen dem gab, was in der Hierarchie weit oben angenommen wurde, was passiert anhand beispielsweise solcher Gesamtstrategien oder Konzepte und was dann weiter unten tatsächlich umgesetzt wurde. Ich glaube, den Höhepunkt dieser Diskrepanz hatten wir bei der regionalen Ansprechpartnerin Rechtsextremismus in der Direktion 5, wo wir erst den Leiter der Direktion 5 zu dieser Zeit hatten, der uns eindrücklich geschildert hat, dass der große Vorteil an dieser Stelle war, dass sie breit in allen Abschnitten, in allen Gliederungen der Direktion zum Thema Rechtsextremismus Aus- und Fortbildungen gemacht hat und eben das Thema in die Breite getragen hat, was ja beispielsweise auch in der von dir schon angesprochenen Gesamtstrategie für die Polizei Berlin vorgesehen war. Und dann haben wir eine halbe Stunde später mit der regionalen Ansprechpartnerin Rechtsextremismus darüber geredet und ich habe sie gefragt, naja, wie viele Fortbildungen haben sie dann an Abschnitten durchgeführt in dem Jahr, in dem sie zuständig waren? Und hat sie gesagt, wie Fortbildungen in Abschnitten? Das war angedacht, aber ich war in keinem einzigen Abschnitt. Also hier lag eigentlich nur eine Hierarchiestufe dazwischen, aber die Informationsdiskrepanz war riesig und das ist jetzt nur beispielhaft, an verschiedenen anderen Stellen haben wir diese Informationsdiskrepanz oder die Diskrepanz über dessen, was wirklich passiert ist, doch vielfach gesehen.
Kommen wir vielleicht noch zu einer Erkenntnis über die rechtsextreme Szene in Neukölln selbst. Wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass sich ein klares Bild abzeichnet, dass eben ein ähnlicher Verdächtigenkreis ist, beziehungsweise die gleichen prägenden Akteure. Und auch in der Öffentlichkeit geht es ja immer wieder um die zwei, drei gleichen Namen, im Fokus auch Sebastian T., der sicherlich mit so als Kopf der Bande in Neukölln gesehen wird. Wir haben auch festgestellt, da geht es um deutlich mehr Personen, die da auch in der rechtsextremen Szene in Neukölln und berlinweit vernetzt sind und aktiv. Das hat ja allein die IG Rex, die ja damals für die Aufhellung der Szene seit Ende der 2000er Jahre zuständig war, herausgefunden. Da gibt es deutlich mehr als nur 3, 4, 5 Akteure, die dafür alle Straftaten verantwortlich sind.
Ja, wir haben einen Kern der rechtsextremen Szene in Neukölln und Rudow von so 20 bis 30 Personen, die uns beschrieben wurden als im Prinzip seit Anfang der 2000er Jahre zusammengehörig, mit nur sehr leichten Variationen. Seitdem machen sie auch zusammen, nehmen sie an rechtsextremen Demonstrationen, Aktionen teil, machen Anti-Antifa-Arbeit und begehen eben Straftaten in verschiedener Ausprägung, wie sie hier in dieser Serie eben vorliegen, von einfachen Sachbeschädigungen bis zu Brandstiftungen, fallen durch Gewalttaten auf etc. Und sind eben auch vernetzt in andere Bezirke Berlins, sind bundesweit bis Dortmund, Dresden, Mecklenburg-Vorpommern, überall bei Demonstrationen aktiv gewesen und eben auch vernetzt mit den dortigen Akteuren. Und dann gibt es einen weiteren Personenkreis, der insbesondere am Anfang unseres Untersuchungszeitraums in den Jahren 2008 bis 2012 sehr aktiv war. Da hat die EG Rex gesagt, naja, damals waren an den zentralen Trefforten, an der Rudower Spinne etc. um die 100 bis 120 Personen, die da ab und zu gekommen sind, die da dann auch mit auf Demonstrationen gefahren sind zu dieser Zeit, von denen inzwischen viele zumindest nicht mehr aktiv eine Rolle in der Szene haben. Aber zu diesem Zeitpunkt hat man da über ein doch erhebliches Personenpotenzial geredet.
Ja, dass dieses Personenpotenzial auch innerhalb der Polizei nicht immer ganz richtig eingeschätzt worden sind, hatten wir ja zum Beispiel auch bei der Befragung des Abschnittsleiters aus Johannisthal, wo wir ja auch die Geschehnisse in Treptow-Köpenick genauer in den Blick genommen haben. Also auch alles, was um den S-Bahnhof Schöneweide und die Brückenstraße passiert ist. Mir ist da noch besonders im Kopf geblieben die Erzählung über den Henker, also eine Kneipe, die ist zwar auch nicht so groß und war bekannt als gefestigter Nazi-Treffpunkt an der Stelle. Und wir wissen einfach von Veranstaltungen, wo da wirklich 100, 200, 300 Leute teilweise teilgenommen haben, aber der entsprechende Abschnittsleiter, der langjährige, dem war zwar der Henker ein Begriff, aber so große Veranstaltungen, das sei ihm nicht präsent, da hätte es immer mal wieder Demos gegeben, aber auch die Bedeutung einer solchen Lokalität und die Größe der rechtsextremen Szene schien da doch zumindest in Teilen ausgeblendet worden zu sein.
Ja, man muss zudem dazu sagen, dass mit der Brückenstraße, damals dem Henker, dem Hexogen, da ein absoluter Schwerpunkt der rechtsextremen Szene in Berlin lag, in diesem Zuständigkeitsbereich des Abschnitts rund um den S-Bahnhof Schöneweide. Und während in Neukölln am Abschnitt zu diesem Zeitpunkt schon die EG Rex sich spezialisiert hat auf die Aufhellung der Szene, auf die Begleitung der Szene etc., gab es Vergleichbares in Schöneweide nicht. Da sagte der Abschnittsleiter, ja, da sind alle Beamten für verantwortlich und ja, Rechtsextremismus ist eins von vielen Problemen, aber es gibt auch andere Formen von Gewalttätigkeit rund um den S-Bahnhof Schöneweide. Es gäbe auch eine Trinkerszene. Also da hatte man doch deutlich den Eindruck, dass nicht ernst genommen wurde, welche Bedeutung dieser Ort und diese Gegend für die rechtsextreme Szene in Berlin hatte und dass es sich auch in Schöneweide durchaus gelohnt hätte, Beamte explizit dafür abzustellen, sich mit dieser Szene zu beschäftigen.
Also ganz am Anfang erinnere ich mich ja auch noch daran, dass auch in Frage gestellt worden ist, warum machen wir diesen Untersuchungsausschuss? Was gibt's denn da tatsächlich an neuen Erkenntnissen zu gewinnen? Und ich finde, allein das, was wir jetzt herausgefunden haben, sind doch auch viele Erkenntnisse, die wir davor schlicht nicht hatten. Auch tatsächlich eine Feststellung, dass mittlerweile vieles besser geworden ist, auch viel intensiver ermittelt worden ist, aber dass es eben auch mangelnde politische Priorisierung gab, zumindest bis zu der Einrichtung der EG Resin, obwohl vieles schon vorhanden war. Und ich mach's auch mal an einem ganz einfachen Beispiel fest. Wir hatten ja, und das war ja auch immer eine Begründung, warum es diesen Untersuchungsausschuss nicht bräuchte, die BAO Fokus, die das polizeiintern auch nochmal aufgerollt hatte. Die Sonderermittler, die sich auch die Akten nochmal angeschaut haben. Und da wurde ja auch immer dargestellt, als wäre es eine lückenlose Kette von Ermittlungsgruppen, die nach und nach die Serie behandelt hätten. Also zuerst die EG Rex, dann die OG Rex, dann die EG Resin und die BAO Fokus. Und was uns ja relativ schnell klar geworden ist, weder die EG noch die OG Rex waren Ermittlungseinheiten, sondern eben Abschnittspolizisten, die für die Aufhellung, für Präsenz vor Ort und auch für eine Eindämmung der rechten Aktivitäten vor Ort zuständig waren, aber eben vollkommen getrennt von dem, was im LKA passiert ist. Und auch die Kommunikation zwischen Abschnitt und LKA, da fragt man sich doch an der einen oder anderen Stelle, wo sind die Informationen geblieben, inwiefern sind die tatsächlich auch aufgenommen worden und inwiefern haben tatsächlich diese Strukturen, die wir hatten, effektiv zusammengearbeitet, denn was bis heute der Fall ist und was ja auch mehrfach auch von Seiten der Polizei bekräftigt worden ist, dass es eigentlich sehr enttäuschend und nicht hinnehmbar ist, dass bis heute keine Aufklärung in der Straftatenserie erfolgen konnte.
Und Stichwort Informationsfluss würde ich noch einen Schwenk machen zum Thema Verfassungsschutz. Auch den werden wir ja noch als Schwerpunkt unserer Ausschussarbeit vor uns haben und da Zeugen befragen. Aber der war natürlich auch schon Thema jetzt, insbesondere wenn es um die Frage ging, was hat der Verfassungsschutz an Informationen zugeliefert über sogenannte Behördenzeugnisse, die der Verfassungsschutz an die Polizei weitergibt. Da gibt es einmal den Strang der rechtlichen Frage, kann man die nutzen für Gefährdungsgespräche, kann man die nutzen für Ermittlungen? Das ist insbesondere rund um den Brandanschlag auf Ferhat Kocak ja auch Thema gewesen, wo im Vorhinein ein Behördenzeugnis vorlag, aber der Verfassungsschutz quasi ausgeschlossen hat, dass es für Gefährdetenansprachen genutzt wird. Aber der andere Strang, der sich schon auch ist, die Frage, inwiefern inhaltlich die Informationen überhaupt brauchbar waren. Und da war schon eine deutliche Kritik seitens der LKA-Vertreterin zu erkennen, dass das, was der Verfassungsschutz zugeliefert hat, häufig inhaltlich so spärlich war, dass damit nicht konkret gearbeitet werden konnte, weil einfach nicht genügend Informationen vorlagen oder die Informationen so abstrakt aufbereitet waren, dass sie eben zu keinem konkreten Nutzen geführt haben. Konkret im Fall Ferhat Kocak kennen ist die Geschichte ja thematisiert worden, dass der Name nicht genannt war und das Autokennzeichen auch nicht, sondern nur, dass es sich um roten Smart handelt. Dann einen Tag nach dem Anschlag waren auf einmal alle Informationen im Behördenzeugnis drin. Das ist ein Beispiel, wobei inzwischen wir auch Hinweise darauf haben, dass das LKA noch vor dem Anschlag wusste, die politische Aktivität von Ferhat Kocak und trotzdem daraus keine Konsequenzen gezogen sind. Das ist sicherlich was, was wir beim Aktenstudium nochmal nachvollziehen können. Da haben wir bisher eine Aussage, die darauf hindeutet, das werden wir nochmal weiterverfolgen. Aber mit Blick auf den Verfassungsschutz stellt sich schon die Frage, Was war eigentlich der Nutzen der Aktivitäten des Verfassungsschutzes? Die haben viele Informationen gesammelt. Wir haben hunderte Aktenordner mit Informationen über die rechtsextreme Szene in Neukölln bekommen. Aber wenn das dann nicht zur konkreten Bekämpfung dieser Szene genutzt wird, beziehungsweise zu konkreten Aktivitäten, ist so ein bisschen die Frage, was ist der Nutzen dieses Instruments und wie viel Sinn macht das Einsetzen dieses Instruments?
Ja, vor allem hätte es ja an einer Stelle vielleicht tatsächlich dazu beigetragen, diese Serie aufzuklären oder zumindest einen Brandanschlag zu verhindern und das Ziel, das auch sich die Polizei gesetzt hat, die Täter auf frischer Tat zu erwischen. Es wäre zumindest möglich gewesen, das hätte vielleicht auch die ganze Situation dramatisch verändert und wir würden heute vielleicht auch gar nicht über diesen Untersuchungsausschuss an dieser Stelle reden.
Ein letzter Schwenk zum Verfassungsschutz, sei mir noch auch der Fall Ostburger Eck, bei dem sowohl einer der Hauptverdächtigen Sebastian T. als auch ein LKA-Beamter in einer Kneipe in Rudow waren, im Ostburger Eck, auch schon öffentlich vor dem Untersuchungsausschuss vielfach Thema. Die Frage, haben die zusammen die Kneipe verlassen, haben die sich in der Kneipe unterhalten etc., ohne jetzt auf den Fall zu tief einzugehen. Aber auch hier ist das, was sich aus dem Polizeibereich oder aus der Befragung der Polizeizeuginnen darstellt, erstmal.
Der Verfassungsschutz hat nicht richtig observiert, weil sie nicht die eigentlich bekannten Rechtsextremen identifizieren konnten.
Ja. Und sie haben auch die Lage im Lokal und die Frage, wer mit wem weggefahren ist, vollkommen anders dargestellt, als es sich nach weiteren Befragungen gezeigt hat und nach weiteren Untersuchungen von Videoüberwachung in der Nähe etc. Das heißt, auch da stellt sich wieder die Frage, welchen Nutzen haben Verfassungsschutzobservationen, wenn sie offenbar nicht in der Lage sind, stadtbekannte Rechtsextreme zu erkennen und von diesen Observationen auch so Protokolle zu erstellen, dass man daraus die Realität dieser Situation nachvollziehen kann.
Das Ganze war aber auch ja mal bei der Polizei Thema. Auch die hat mal bei einer Observation Fotos gemacht, aber nicht bei einer Observation von Rechtsextremen, sondern von der linken Szene. Von einer Beschmierung an einer Hauswand, da gibt es Foto davon, 2 Tatverdächtige und erst nach 2 Jahren ist aufgefallen, der eine Tatverdächtige ist ja eine ganz andere Person und wie gesagt, auch hier waren es keine No-Names, sondern eigentlich bekannte Gesichter der gefestigten rechtsextremen Szene in Berlin.
So, ihr seht, wir haben aus dem Polizeikomplex eine Reihe von offenen Fragen, die wir noch mitnehmen in die weitere Aktenarbeit, in die weitere Befragung bei Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz. Wir haben aber auch eine Reihe struktureller Erkenntnisse euch gerade geschildert. Das im Übrigen auch ein Unterschied von uns zur CDU-Fraktion beispielsweise in der Bewertung dieses Polizeikomplexes. Der Vertreter der CDU-Fraktion hat in der Pressekonferenz letzte Woche explizit gesagt, naja, es hätte hier individuelle Fehler gegeben, aber strukturelle Mängel in der Polizeiarbeit würden sie nicht sehen. Ich glaube, die letzte halbe Stunde hat gezeigt, dass wir das deutlich anders sehen und das anders bewerten würden, was wir bisher gesehen haben, weil es eben nicht nur darum geht, immer zu sagen, ja, es braucht mehr Personal und mehr Mittel, dann wird schon alles gut, sondern man muss auch die Strukturen so aufgestellt haben, dass Personal und Mittel effizient eingesetzt werden und das war hier bei weitem nicht immer gegeben.
Genauso wie es eben auch die CDU bei uns in den Ausschusssitzungen macht. Also gefühlt die Hälfte aller Fragen geht in die Richtung, hatten sie zu wenig Personal? Also ich kenne keine Polizeidienststelle, die jemals sagt, wir haben genug Personal. Und gab es genug Technik? Also auch wenn der Begriff Technik meistens völlig kontextlos da ist, man kann es sich natürlich einfach machen, mehr Personal, mehr Technik, dann werden alle Probleme gelöst. Ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Und es gab auch einige Polizeibeamte, die auch genau das so gesagt haben. Das sind natürlich Faktoren und man kann an spezifischen Stellen, auch bei den Fragen der Auswärtern, durchaus nochmal genauer hinschauen. Und ich möchte auch gar nicht abstreiten, dass es im Bereich Rechtsextremismus vielleicht auch die ein oder andere Stelle für die Polizei mehr bräuchte. Aber es kommt auf die Strukturen an. Die müssen effektiv und effizient arbeiten und das haben sie zumindest an der Stelle lange Zeit nicht getan. Wenn wir gerade bei der Bewertung der anderen Parteien so sind, von der SPD hat man immer wieder so den Eindruck, die zieht sich so ein bisschen aus diesem Untersuchungsausschuss raus. Wie bewertest du denn da die Zusammenarbeit?
Ja, die Zusammenarbeit bei der Planung funktioniert mal besser, mal schlechter, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt Einigkeit über den nächsten Tatkomplex, Burak Bektaş und Luke Holland, den wir untersuchen wollen. Aber ich glaube, wir haben hier nicht immer Einigkeit, was man auch manchmal in den langen Verfahrensteilen merkt. Die SPD-Fraktion hat ja vor allen Dingen auch einen starken Fokus auf die Betreuung der Betroffenen und die Frage, wie da der Umgang war. Da sind wir jetzt gerade nicht so stark drauf eingegangen im Fazit aus dem Polizeikomplex, weil ich glaube, wir haben da keine wahnsinnig neuen Erkenntnisse erlebt. Mehrere Polizisten haben sehr eindeutig uns gesagt, ja, das hat nicht gut funktioniert. Das war einfach schlecht, wie die Kommunikation gelaufen ist und das muss man umstellen und anders machen. Das deckt sich aber sehr mit dem, was wir von den Betroffenen gehört haben. Die Frage wechselnder Ansprechpartner etc., das wird auch auf Polizeiseite, zumindest auf der Führungsebene, doch sehr kritisch betrachtet. Dass da die richtigen Konsequenzen für die Zukunft rausgezogen werden, werden wir natürlich im Blick behalten müssen.
Aber immerhin würde ich an der Stelle trotzdem positiv festhalten, keine demokratische Fraktion streitet mehr die Notwendigkeit dieses Untersuchungsausschusses ab. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen. Und zur Arbeit der AfD, ich glaube, das kann man kurz halten, die sitzt meistens nicht mal da im Ausschuss. Also, glaube ich, brauchen wir da auch auf keinerlei inhaltliche Bewertung von der Seite eingehen.
Damit würden wir, glaube ich, für die heutige Folge zum Schluss kommen. Wir haben jetzt mal eine kleine Sonderfolge für die Ferien eingesetzt, um von den Einzelbewertungen der Sitzung auf das größere Bild dieses Komplexes zu kommen. Das werden wir in der Zukunft sicherlich auch nochmal machen, wenn wir jeweils einen inhaltlichen Komplex abgeschlossen haben. Wir werden jetzt die Ferien noch ein bisschen dazu nutzen, Akten zu lesen, aber auch ein bisschen Urlaub zu machen. Und dann ab dem 12. April bei unserer nächsten Sitzung uns mit dem Mord an Burak Bektaş zu beschäftigen.
Und dann kriegt ihr danach, wie gewohnt, das Update auf die Ohren mit der Rekapitulation der kommenden Sitzung. Bis dahin wünschen wir auch euch etwas Erholung. Wir hoffen, die Folge hat euch die vielen Informationen, die wir euch über die ganzen letzten Wochen auf die Ohren gehauen haben, doch nochmal etwas sortieren lassen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zuhört.
Bis dahin.